Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute Abend zu unserem Auditorium mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann über das Thema Abestock ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Es ist das 399. Auditorium. Sie sind der vornehmste Gast, den wir einladen durften, und deswegen sind Sie ganz besonders herzlich willkommen, weil Sie auch kompetent sind, da auch Abbe Franz Stock Ihnen ans Herz gewachsen ist und die Kirche selber ja einen wichtigen Auftrag hat in der heutigen Zeit, Liebe und Frieden immer mehr bekannt zu machen und zum Beispiel anzuregen. Sie sind ein richtiger Westfale, Sie sind im Westfalen geboren. Und zwar in dem schönen Ort Herford, Erzbistum Paderborn, haben in Paderborn Rom Theologie studiert und sind in Rom 1985 zum Priester geweiht worden. Sie haben, und zwar durch Kardinal König damals, Wiener Erzbischof. Und sie haben dann weiter studiert, in Rom ein Doktorat erworben. Und sie waren 2002 zum Weihbischof von Paderborn ernannt. Und am 19. Dezember 2007 durch Benedikt XVI. Zum Bischof von Speyer. Und ihr Wahlspruch lautet, Lauda Sion, größer als alles Lob. Das trifft sich gut mit uns Mönchen, die wir auch jeden Tag, schon von morgen früh bis am Abend, das Lob Gottes singen. Vor allem kommt dieser Wahlspruch aus dem eucharistischen Hymnus Lauda Sion, der von Thomas von Aquin stammt, und so ist ihnen besonders die Eucharistie ans Herz gewachsen, seit die Kirche lebt, und es muss eine Sorge sein, dass das Lob Gottes in den Gemeinden nie verstummt. Dem fühlen auch wir uns Mönche in Stiepel besonders verpflichtet, aber auch natürlich dem Gedanken des Friedens, der Friedensvermittlung, und so ist Abestock ein Thema, das noch viel zu wenig bekannt ist bei uns. Wir kommen gerade von der Heimkehrer Dankeskirche, wo Sie auch die Ausstellung nun besichtigt haben mit uns. Und es gibt ein reichhaltiges Programm, diese Ausstellung. Und Sie können hinten noch Flyer mitnehmen. Und machen Sie bitte dieses Thema bekannt. Wir brauchen Pioniere des Friedens in der Kirche immer mehr.
Ja, danke für die freundliche Begrüßung. Ein bisschen korrigieren muss ich. Ich bin nur ein halber Westfale. Die andere Hälfte mütterlicherseits stammt vom Rhein, direkt in der Nähe von Köln, zwischen Köln und Düsseldorf. Am Rhein ist meine Mutter her. Wir sind aber dann nach Ostwestfalen beruflich, also die Familie, hingezogen. Mein Vater ist ein Sauerländer gewesen, ist verstorben, mein Vater, und dann oben in Ostwestfalen in der Diaspora aufgewachsen und dort dann, also von dort auch nach Paderborn gegangen, das ist schon richtig, und das Studium gehabt. Jetzt bin ich in Speyer gelandet, ganz woanders, hat man sich vorher so auch nicht vorgestellt, aber es ist durch den Speyerer Dom, denke ich, auch der Ort sehr bekannt. Und eine wunderschöne Bischofsstadt. Mit dem Franz Stock, dem Abbe Franz Stock, habe ich natürlich schon früh Berührung gehabt. Wenn man aus der Erzdiözese Paderborn stammt, ist er natürlich ein Begriff als ein wichtiger Priester der Erzdiözese Paderborn. Aber ich habe eigentlich erst richtig mich damit beschäftigt, tiefergehend beschäftigt, als ich als Weihbischof in Paderborn im Jahr 2004 war, das 100-jährige Geburtstag von Abbe Stock, 1904 geboren, 2004. Und in Neheim, sein Geburtsort, sein Heimatort, sollte damals also ein Fernsehgottesdienst im Rahmen der üblichen ZDF-Gottesdienste sonntagsmorgens sein, und ich sollte als Weihbischof diesen Fernsehgottesdienst mitgestalten und dann musste ich mich auf die Predigt vorbereiten bei einem solchen Anlass. Und da habe ich denn doch einmal ein bisschen tiefer geschaut und bin doch von dieser Gestalt berührt worden. Die Verbindung mit Abishtok und mit Chartres, wo ja das berühmte Stacheldrahtseminar, auf das ich noch kommen werde, gewesen ist. Diese Verbindung hat mich dann weiter auch begleitet. Speyer jetzt ist Partnerstadt, verpartnert mit Chartres. Das ist unmittelbar nach dem Krieg gekommen und es gibt die schöne Tradition, dass der Bischof von Chartres Ehrendomherr in der Kathedrale zu Speyer ist und umgekehrt der Bischof von Speyer Ehrendomherr in der Kathedrale zu Chartres. Und so ist da sogar eine sehr tiefe Verbindung auch zu dem Bischof von Chartres, der jetzt ja auch eine wichtige Rolle mit dabei spielt, wenn der Seligsprechungsprozess für Abishtok auch entsprechend weitergehen soll. Und ich war eben in der Heimkehrerkirche hier. Das ist ja auch sehr beeindruckend, wenn man die Zeugnisse sieht, derer, die wiedergekommen sind und eine Kirche gebaut haben, um einen Raum zu finden, all dieses, was sie da erlebt haben, vor Gott zu bringen und aus einer tieferen Dimension heraus Versöhnung zu wirken. Wir haben in Speyer die Kirche St. Bernhard. Sie ist die Friedenskirche, die als erste Kirche direkt nach dem Krieg von Deutschen und Franzosen gemeinsam als Versöhnungskirche gebaut worden ist. Also ein sehr imposantes, ein sehr berührendes Gebäude, 1954 eingeweiht worden und ist unmittelbar nach dem Krieg in Frankreich dafür. Die Hälfte der Kosten ist in Frankreich von Gläubigen aus Frankreich gespendet worden, unmittelbar nach dem Krieg. Jetzt muss man, das sage ich ein bisschen, weil das auch eine Frucht dieses Wirkens von Abishtok ist. Nicht immer alles direkt messbar, aber von jemandem, der wie kein anderer für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Franzosen steht, nicht nur steht, sondern sich in seinem Leben hat aufzehren lassen, regelrecht aufzehren lassen. Deswegen liegt mir das schon am Herzen hier, diese Gestalt, die meines Erachtens immer noch von großer Aktualität ist, gerade in den jetzigen Auseinandersetzungen und Spannungen in Europa, diese Gestalt ein bisschen näher zu bringen. Ein Deutscher ruht in französischer Erde. Er ist der wenig bekannte heiligmäßige Priester Franz Stock, der den Menschen besonders in Frankreich und Deutschland vorgelebt hat, was es heißt, als wahrer katholischer Priester auch seine Feinde zu lieben und damit die Feindschaft zwischen den Völkern zu überwinden. So möchte ich diesem Vortrag die Worte voranstellen, die der französische Jesuitenpater Riquet, ein ehemaliger Häftling des Pariser Gefängnisses Fresnes, am Grab des Abbé Franz Stock, wie er in Frankreich genannt wird, nur wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg fand. Da sagte er: Als Priester Jesu Christi ruht dieser Deutsche in französischer Erde. Er hat es verstanden, für seinen Glauben und für seine Liebe Zeugnis abzulegen, ein Zeugnis, das frei ist von allem individuellen und kollektiven Egoismus, der ihm so oft beigemischt ist. Er wusste nur zu gut, dass das Wesen des Christentums im Heroismus der Liebe besteht. Aus freiem Entscheid und eigener Initiative wurde er Seelsorger der Franzosen, die die Gestapo gefangen hielt. Hunderte von uns vergessen nie, wie er brüderlich in unsere Zellen kam, die sich allzu oft nur öffneten, um entfesselte und laut schreiende Rohheiten einzulassen. Dieser Priester hatte ein menschliches Herz. Alle konnten auf die Treue dieses katholischen Priesters bauen. Er war mit brüderlicher Liebe bei ihnen bis zum Hinrichtungspfahl. Das ist die Paradoxie, dass ein deutscher Priester sich mitten im Krieg zum Diener und Freund derer machte, die seine Regierung als die ärgsten Feinde betrachtete. Seine Entschlusskraft und vollkommene Selbstlosigkeit ließen ihn den Widerstand seiner Landsleute besiegen und die Sympathie und Achtung der unseren gewinnen. Es ist wirklich geschehen, dass er während 4 Jahren in die Gefängnisse eindringen konnte, welche die Gestapo streng verschlossen hielt. Es ist wirklich geschehen, dass er so oft unseren Mut gestärkt, unsere Angst zerstreut hat. Er hat unseren Seelen geholfen, Gott im Frieden und in der Glut der Liebe wiederzufinden. So dieser französische Jesuit. Diese Worte fassen den Kern des hingebungsvollen Wirkens von Franz Stock zusammen. Er stand nicht im Dienst einer Regierung, sondern ganz im Dienste Christi und konnte so als deutscher Priester eine Brücke zu den damaligen französischen Erzfeinden aufbauen. Er war ein Mann, der in Zeiten größter Grausamkeit den leidenden Mitmenschen im Gefängnis, am Todespfahl, den Familien am Grab, den Verfolgten und den Kriegsgefangenen selbstlos beigestanden hat. In der Bielefelder Pfarrkirche Heilig Geist zeigt eine Station eines modernen Kreuzweges Franz Stock als Simon von Cyrene. In dem notleidenden Nächsten Christus erkennend, wollte er helfen, das Kreuz des Notleidenden zu tragen. Ich möchte Ihnen nun im Folgenden anhand seiner Biografie versuchen, ein Bild seiner Person, seiner Persönlichkeit zu zeichnen. Am 21. September 1904 erblickt Franz Stock als erstes von 9 Kindern im sauerländischen Neheim das Licht der Welt. Sein Vater ist ein einfacher Arbeiter in einer Lampenfabrik und so wird Stock in schlichte und einfache Verhältnisse hineingeboren. Seine Eltern sind fest im Glauben verwurzelte Menschen. Die Erziehung Franz Stocks ist daher von einer tiefen Religiosität geprägt. Der Glaube der Familie beinhaltete nicht nur ein äußeres Lippenbekenntnis, sondern ist voller Leben und von einer großen Innerlichkeit durchdrungen. Die Familie bemüht sich in einer vitalen Beziehung zu und einem tiefen Vertrauen auf Gott zu leben, ihn als den sicheren Punkt in der Familie zu erfahren. Vater und Mutter sind sehr verschieden. Die Mutter ist sehr lebhaft, und der Vater eher ein zurückgezogener, schüchterner Mensch. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich auch bei den Kindern. Doch die Familie zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, jeden so annehmen zu können und gelten lassen zu können, wie er ist. Eine Gabe, die auch Franz Stock besitzt und die es ihm ermöglicht, den Menschen unvoreingenommen zu begegnen und so eine Brücke zu ihnen zu bauen. Neben der religiösen Erziehung durch das Elternhaus hat für den Glauben von Franz Stock die damals sehr wichtige katholische Jugendbewegung eine große Bedeutung. Er ist ein engagiertes Mitglied des vom Theologen Romano Guardini stark beeinflussten Quickborn. Diese Bewegung strebt zur damaligen Zeit nach einem verinnerlichten Glauben und ist zudem von einer besonderen Liebe zur Natur durchdrungen. Die Wandervogelbewegung damals und Quickborn, die Jugendbewegung hinaus. Und ja, wir kennen es auch alles noch aus den Liedern der damaligen Zeit, gerade diese jugendbewegten Lieder sind ja ein Zeugnis davon. Das Ziel der katholischen Jugendbewegung besteht in einer geistlichen und sittlichen Lebenserneuerung, darin in einer entschiedenen und wahrhaftigen Haltung in Volk und Kirche zu stehen. Ein wichtiger Impuls innerhalb dieser Strömung ist die liturgische Bewegung, die im Sinne der von Papst Pius X. Gewünschten aktiven Beteiligung, einer bewussten und tätigen Mitfeier in der Liturgie, unter anderem eben auch durch eine Übersetzung der liturgischen Texte in die Volkssprache hinführen will. Dadurch soll bewirkt werden, dass die Gläubigen tiefer aus der Quelle, aus dem Schatz der Liturgie zu schöpfen vermögen. Viele Impulse der liturgischen Bewegung wurden später vom Zweiten Vatikanischen Konzil im Kontext der Erneuerung der Liturgie aufgegriffen. Der Schwung der Jugendbewegung erfasst Franz Stock auch und mit ihm seine ganze Familie. Für die Familie Stock bringt der Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine große Zäsur. Die baldige Einberufung des Vaters und sein 4-jähriger Militärdienst konfrontiert sie unmittelbar mit der großen Euphorie der ersten Kriegsmonate, aber auch mit der Bitterkeit und dem Leid der langen Kämpfe mit Frankreich an der Westfront. In dieser wirtschaftlich und versorgungstechnisch schlechten Zeit reift bei Franz Stock schon etwa im Alter von 12 Jahren der Wunsch, Priester zu werden. Sein Ansinnen wird dem im Kriegseinsatz stehenden Vater mitgeteilt und dieser stimmt dem für damalige Verhältnisse nicht seltenen Wunsch des Sohnes zu. Für die Familie stellt sich jedoch die Frage, wie eine akademische Ausbildung unter den einfachen Lebensbedingungen finanziert werden soll. Ein Kredit des väterlichen Arbeitgebers bringt die Lösung in dieser Frage, doch die Ausbildung Franz Stocks verlangt von der Familie ganz viele persönliche Opfer, wie das damals eben auch war. Wenn jemand Priester werden wollte, das war ein gesamtes Unternehmen, der auch der Familie. Mit Hilfe dieser Unterstützung wird Franz Stock Ostern 1917 der Besuch des Realgymnasiums in Neheim ermöglicht. Also es musste er erstmal aufs Gymnasium gehen. Und dort legt er dann auch 1926 mit 21 Jahren das Abitur ab. Wirtschaftliche Not, innenpolitische Instabilität und das Suchen Deutschlands nach seinem Platz in der internationalen Völkergemeinschaft prägen ja diese Jahre der Weimarer Republik, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Franz Stock beeinflusst in dieser Zeit nicht nur die Jugendbewegung, sondern auch die starke katholische Friedensbewegung, die aufgrund der Erfahrung der Gräuel des Ersten Weltkrieges entstanden ist. Man kann sich, muss im Klammern nicht, also dieses, der Erste Weltkrieg ist bei uns ja in der Erinnerung nicht so stark wie der Zweite Weltkrieg. In Frankreich ist es la Grande Guerre, ne? der große Krieg, der ist eine viel, viel größere, gerade jetzt im letzten Jahr als diese 100 Jahre, wenn man sieht, was das nicht. Und der Einschnitt des Ersten Weltkriegs als diese erste, also so weltweite, so gewaltige humane Katastrophe auch mit den für damalige Zeit ja unglaublichen Opfern und Massen, die dort auf diesen Schlachtfeldern gefallen sind. Das hat also einen ganz tiefen Einschnitt gebracht und da entsteht ja schon da eine erste Friedensbewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist auch etwas, was ihn dann schon beeinflusst. Diese Friedensbewegung kommt durch die Enzyklika von Papst Benedikt XV. Vom Mai 1920 mit dem Titel Pacem einen wichtigen Impuls. In diesem lehramtlichen Schreiben fordert der Papst gerade einmal ein gutes Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nachdrücklich auf, Gegner nicht mehr zu unterdrücken, sich mit seinen Feinden zu versöhnen, insofern alle Menschen Kinder Gottes und dahin einer Familie Brüder und Schwestern sind. Zwar spricht der Papst die ehemaligen Kriegsparteien nicht unmittelbar an, aber seine Aussagen weisen den Weg für einen wirklichen Frieden und eine tiefe Aussöhnung, die mehr beinhaltet als ein reiner Nicht-Angriff-Pakt oder Waffenstillstand. Franz Stock setzt sich intensiv mit diesem Schreiben auseinander. Aus dem päpstlichen Impuls resultieren internationale Initiativen, die darauf zielen, die Jugend der verschiedenen Nationen zueinander zu führen. Das war also damals schon der Versuch. So wird im August 1926 in Biarritz in Frankreich von dem katholischen Denker und Politiker Marc Sannier ein internationales Jugendtreffen mit dem Leitwort Frieden durch die Jugend veranstaltet, an dem Franz Stock teilnimmt und so zum ersten Mal dem Land und den Menschen in Frankreich begegnet. Also man sieht, wo das herausgeboren ist, dieses Engagement. Weitere Begegnungen im Geiste der Völkerverständigung folgen, so zum Beispiel 1931 auf dem Borberg bei Brilon, welches er mitorganisiert hat. Dieser Borberg bei Brilon, ich weiß nicht, wer einmal oben war, eine kleine Wallfahrtskirche. Ich war ja meine letzte Pfarrstelle, bevor ich Weihbischof Paderborn wurde, war Propst in Brilon im Hochsauerland. Und ein wunderbarer Ort, 600 Meter über, also null, oben, oberhalb zwischen Brilon und Olsberg gelegen. Und das dort oben hin hat es damals 1931, also kurz bevor es dann mit Hitler losging, eine solche Friedensinitiative gegeben und der damalige Gedanke schon Frieden durch die Jugend. Nach der Schule nimmt Stock seine theologischen Studien in Paderborn auf. Während seines Studiums verbringt er in einer Zeit, die von einem großen Misstrauen zwischen Deutschen und Franzosen geprägt ist, die sogenannten Freisemester von Ostern 1928 bis zum Sommer 1929 in Paris. Also er, dieses Außensemester im Rahmen des Studiums, war immer auch üblich, zwei Semester woanders zu studieren, und er geht nach Paris. Und wohnt im Seminaire des Carmes und studiert am Institut Catholique. Viele seiner Studienkollegen raten ihm davon ab, und auch in Frankreich begegnet man ihm als Deutschen mit großen Vorbehalten. Doch Stock ermutigt durch seine Kontakte innerhalb der Friedensbewegung, wagt den Schritt und knüpft in dieser Zeit enge Freundschaften, die auch in der schwierigen Zeit des Krieges standhalten. Er lernt Paris kennen und er lernt es lieben. Er wandert in den französischen Alpen, auch diese Jugendbewegung, die dann also aber die Natur und dann mit einmal die wunderbare Natur Frankreichs zu entdecken. Er öffnet sich den Einflüssen der französischen Theologie. In dieser Zeit reift in ihm der Wunsch, für die Aussöhnung und Verständigung von Frankreich und Deutschland zu wirken. So will er als junger Student gesagt haben: Ich glaube, dass meine Berufung untrennbar mit Frankreich verbunden ist. Er hat auch seinen Namen Franz, François, als Franzose, also von der Seite her geradezu als eine Art ihm in die Wiege gelegtes Vorbestimmung gesehen. Er bringt im Laufe seines Studiums als Herausgeber zwei Bücher heraus, um den Deutschen die Verhältnisse in Frankreich bekannter zu machen und so die Volksverständigung voranzutreiben. Sicherlich prägt Franz Stock auch der in Paderborn mit dem Bistum von Le Mans aufgrund der 836 erfolgten Übertragung der Reliquien des heiligen Liborius bestehende Liebesbund ewiger Bruderschaft. Das ist ja Paderborn und Le Mans, die älteste europäische Städtefreundschaft der Welt, also die es gibt. Vielleicht sogar die älteste der Welt, das weiß ich gar nicht, ob diese Art sonst noch mal irgendwo da ist. Also die geht auf das Jahr 836 mit der Übertragung der Reliquien des heiligen Liborius von Le Mans in Frankreich nach Paderborn beginnt die. Und es ist wirklich ergreifend zu sehen, wie in allen Jahrhunderten, selbst in schwierigen Kriegszeiten, Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Frankreich, es immer wieder Zeichen dieses ewigen Liebesbundes gibt, den sie da geschlossen haben, und man sich selbst, wo man sich feindlich gegenüber war, offiziell dort geholfen und gegeneinander beigestanden hat. Also auch so etwas prägt als Hintergrund natürlich einen Franz Stock. Nach dem erfolgten Abschluss seines Studiums in Paderborn wird er dann am 12. März 1932 im Paderborner Dom zum Priester geweiht. Als Primizspruch wählt er: Weiht eure Seele durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu aufrichtiger Bruderliebe und habt einander von Herzen lieb. Ihr seid ja wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern unvergänglichen Samen durch Gottes Wort, das lebt und ewig ist. Einander, habt einander von Herzen lieb. Als Kaplan kommt er in die Bergarbeitergemeinde nach Dortmund-Ewing. Neben dem Bergbau und der Schwerindustrie prägt diesen Stadtteil vor allen Dingen der Kampf zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten. Stock kümmert sich besonders um die polnischsprachigen Gemeindemitglieder und ist für damalige Zeit unkonventionelle, durch den Quickborn geprägte Seelsorge bekannt. Also indem er ganz unkonventionell unmittelbar auf Menschen zuging. In Dortmund trifft ihn im September 1934 der Ruf seines Bischofs, nach Frankreich zu gehen und als Rektor die gesamte Seelsorge der deutschen Gemeinde St. Bonifatius in Paris zu übernehmen. Also er sollte hin
um für die Deutschen dort die Seelsorge, für die deutsche Gemeinde. Sein Frühjahr Regens im Séminaire des Carmes, wo er die Freisemester verbracht hatte, ja. Jean Verdier war nämlich zwischenzeitlich Erzbischof von Paris geworden und der hatte sich für ihn ausgesprochen. Also, wo er die Freisemester verlebt hatte, der Regens hatte ihn kennengelernt und hatte offenkundig gespürt, was in dem drin steckt und hat sich dann dafür ihn eingesetzt. Die politischen Spannungen nehmen zu und mehr denn je kam es darauf an, mit diesem Amt einen den Franzosen vertrauten Priester zu beauftragen. Die deutsche Gemeinde setzt sich vor allem aus Mitgliedern des Botschaftspersonals, aus Studenten, aus Geschäftsleuten zusammen, wie das Auslandsgemeinden so typisch ist. Zu ihr gehören unter anderem auch deutsche Kindermädchen, für die Stock bald neben seinem Pfarrhaus in der Rue Lomont ein Mädchenwohnheim einrichtet. Ab 1938 kommen verstärkt solche Menschen hinzu, die Deutschland aus politischen Gründen verlassen mussten. 38. Die Adresse von Franz Stock wird unter der Hand weitergegeben, da er gerade den politischen Flüchtlingen in ihrer Not hilft, sich in der Weltstadt Paris zurechtzufinden, Kontakte zu knüpfen und auch die erste materielle Not zu lindern. Er ist Initiator eines regen und lebendigen Gemeindelebens. Aufgrund der überschaubaren Größe der deutschen Gemeinde in Paris bleibt ihm Zeit, einige Bücher und Aufsätze zu schreiben. Über die Geschichte der deutschen Buchdrucker in Paris, über einen seiner Vorgänger und über die Bretagne. Stock schon damals in der Funktion des Mittlers zwischen den unterschiedlichen Kulturen versteht es, den Franzosen Deutschland und den Deutschen Frankreichs aufzuschließen. Das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt, dass er sehr stark also sich in die Kultur des Landes hinein gedacht hat und da Vermittler sein konnte. Die Politik Hitlers beginnt immer stärkere Schatten vorauszuwerfen. Unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs muss Stock daher auf Anordnung der deutschen Botschaft Paris verlassen. Sein Weg führt ihn zu mehreren Aushilfstätigkeiten in Westfalen und Sachsen, also in Westfalen und im Amt Magdeburg. Das gehörte ja damals noch zum Erzbistum Paderborn. Gleichwohl strebt er danach wieder, in der Auslandsseelsorge tätig zu werden. Da die deutschen Truppen überraschend schnell in Nordfrankreich vordringen und schon im Juni 1940 Paris besetzen, erhält Stock bereits im August 1940 seine erneute Ernennung zum Seelsorger in Paris. Auf dem Arc de Triomphe weht nun die Hakenkreuzflagge. Man muss ja wissen, die waren ja einmarschiert. Und Stock teilt die Zerrissenheit der Franzosen, leidet mit ihnen und ist doch für die deutschen Landsleute da. Man muss sich immer vorstellen, in welcher gespannten Situation er da war. Die Situation seiner Gemeinde hat sich nun grundlegend gewandelt. Nun nehmen insbesondere Angehörige der Wehrmacht am Leben seiner Gemeinde teil. In der Gemeinde werden Heimatabende, aber auch Ausflüge in die nähere Umgebung von Paris veranstaltet, um den Soldaten ein Gefühl für den Wert und die Schönheit der französischen Kultur zu vermitteln. Das versucht er auf diese Weise ein wenig, da Respekt auch vor dem anderen, nicht? Also in den Soldaten einzuflößen. Von sich aus tritt Franz Stock an die Leitung der Wehrmachtsgefängnisse heran und bietet seine Hilfe für jene Frauen und Männer an, die in den Pariser Gefängnissen sitzen. Aufgrund des sich bildenden Widerstandes, der Résistance, füllen sich die Gefängnisse in Paris. Also die Franzosen, die Widerstand leisten, in die Résistance gehen. Und allein das Gefängnis in Fresnes besitzt 1500 Zellen. Die sogenannte Résistance organisiert sich und verübt Sabotageakte und Attentate. Die Gefängnisse sind voll mit politischen Häftlingen und Geiseln, bevorzugt, wie es damals hieß, Juden. Als Geisel stand man quasi in einem rechtsfreien Raum und konnte ohne Gerichtsprozess zum Tode verurteilt werden. überträgt ihm, dem Franz Stock, am 10. Juni 1941 die deutsche Militärbehörde die Aufgabe der seelsorgerlichen Betreuung der Gefangenen in den drei großen Pariser Wehrmachtsgefängnissen, in Cherche-Midi, in Fresnes und in La Santé, zu denen französische Priester keinen Zutritt erhielten, weil man Angst hatte, dass die dann also da was übermittelten. Er wird, so der offizielle Titel, Standortpfarrer im Nebenamt und tritt damit die seine ganzen Kräfte beanspruchende Arbeit seines Lebens an. Seine Bestallungsurkunde beschreibt die damit verbundenen Aufgaben. Standortpfarrer Stock betreut die katholischen Zivilhäftlinge beiderlei Geschlechts in den Wehrmachtsgefängnissen. Außer der kirchlichen Betreuung der Häftlinge durch Gottesdienst, Beichte und Kommunion obliegt ihm auch die Vorbereitung der zum Tode Verurteilten. Ob Franz Stock weiß, auf welche leidvolle Aufgabe er sich damals einlässt, das ist nicht klar. Er ist ein feinfühliger, er ist ein sensibler Mensch, kein Revolutionär und nicht unbedingt der augenscheinliche Typ eines Helden. Er stellt sich jedoch ganz dem Herrn und damit auch dem Dienst am Nächsten zur Verfügung. Franz Stock ist regelmäßig in den Gefängnissen präsent und stößt als Deutscher mit den blonden Haaren und blauen Augen, auch noch typisch deutsch aussehend, anfänglich auf Ablehnung und Zurückhaltung. Da er jeden Gefangenen jedoch annimmt, wie er ist, und nicht in erster Linie nach dessen Taten fragt, sondern ihm mit Liebe begegnet, kann er das Vertrauen vieler Häftlinge gewinnen. Er bietet allen Gefangenen, die angesichts der herrschenden Willkür nicht wissen, wie es mit ihnen und ihren Familien weitergeht, seelsorgliche oder menschliche Hilfe an, indem er die Kleinigkeiten des Alltags wie Seife, Zigaretten, Gebetbücher und so weiter mitbringt und kurze Nachrichten an die oder von den Angehörigen der Inhaftierten übermittelt. Kleine, aber dennoch sehr gefährliche Gesten, die für die von der Außenwelt abgeschnittenen Gefangenen unendlich wertvoll sind. Sein Pfarrhaus wird zu einer wichtigen Anlaufstelle, was natürlich eine nicht ungefährliche Gratwanderung zur damaligen Zeit ist. Er steht zwischen Deutschen und Franzosen, zwischen Richtern und Delinquenten. Er klügelt Hilfen aller Art aus. Er kennt Wege, wo andere Menschen keinen Weg mehr wissen. Ständig in Gefahr, entdeckt zu werden, geht Stock weit über das hinaus, was sein Auftrag ihm gestattet. Kein französischer Priester hat zu den Gefangenen Zutritt. Nur Stock kann tun, was Liebe und Findigkeit ihm eingeben. Abbé Rodin, Leiter des französischen Gegenstücks der deutschen Caritas, schildert dies so. In Paris, als wir nicht in die Gefängnisse hinein durften, war Abbé Stock dort gewissermaßen unser Gesandter und derjenige der Familien. Von Anfang an erfüllte er diese Aufgabe mit außergewöhnlicher Gewissenhaftigkeit und Delikatesse. Alle, die diesen Mann in den verschiedensten Situationen am Werke sahen, werden ihn nie vergessen. Und Edmond Michelet, das war ein führender Kopf der Résistance und späterer Minister in der französischen Regierung, schildert: Als ich gegen Ende des Winters 1942 in Fresnes, also in einem dieser drei großen Gefängnisse, ankam, hatte ich gefragt, ob man mir einen Priester schicken könne, und natürlich hatte ich angenommen, dass ich den Besuch eines Franzosen bekommen würde. Aber es war ein deutscher Priester, der kam, Abbé Franz Stock. Er war, wie ich bald feststellen konnte, ein echter Deutscher im guten Sinn des Wortes. Aber er war noch mehr. Ein katholischer Priester. Als solcher legte er Wert darauf, mein Vertrauen zu erringen. Ich erinnere mich eines Besuches in meiner Zelle. Während der Wächter in der halb geöffneten Tür stand, sagte Abbé Stock: Nun lassen Sie uns noch ein Ave Maria sprechen. Und wir fingen an, gemeinsam zu beten. Von Zeit zu Zeit aber unterbrach er die Anrufungen, um mir zuzuflüstern, dass meine Frau ihn besucht habe, dass es ihr gut gehe und auch den Kindern. Diese Nachricht war für mich das Wichtigste auf der Welt. Stock verstand es, seine priesterlichen und die menschlichen Aufgaben miteinander zu verbinden, und das war nicht leicht für ihn im Jahre 1942 unter einem Regime, mit dem Franzosen und Deutsche auf ihre Weise fertig werden mussten, so Edmond Michelet. Es ist auch noch von vielen anderen berichtet. Also er hat gebetet und sehr geschickt in die Gebete, flüsternd, während die Deutschen wachen, die auch nicht Französisch richtig verstehen konnten unbedingt. Also hat er alles Mögliche hat auch Dinge rübergespult, ihnen was in die Hand gedrückt gegeben und so weiter. Alles unter Einsetzung seines eigenen Lebens, muss man ja sagen. Das war hochbrisant. Laut des Bestallungsbefehls ist er auch für die Betreuung, und jetzt kommt eigentlich die Sache, die einem also am tiefsten berührt, wie er eben als Priester nach und nach all diese Aufgaben, vor denen man normalerweise zum Teil weglaufen müsste, sage ich mal, wenn man nicht sein Priestertum so ernst nimmt und die Menschen so ernst nimmt und die Liebe so ernst nimmt, wie er die angenommen hat. Er ist hingegangen, weil er die Franzosen geliebt hat, die französische Kultur, weil er deutschen Seelsorger in Frankreich war und bekommt nach und nach immer dramatischere Aufgaben. Laut des Bestellungsbefehls ist er auch für die Betreuung der Todeskandidaten zuständig. Hier wird jetzt praktisch im Grunde eigentlich sein heiligmäßiges Lebenswerk. Das ist es. Das andere ist alles, was Priester vielfach getan haben. Aber das kommt jetzt, würde ich sagen, sein heiligmäßiges Lebenswerk. Diese Aufgabe lastet besonders schwer auf seiner Seele. Er begleitet die oftmals nur zur Vergeltung, ohne dass sie selbst was getan haben, zum Tode Verurteilten auf ihrem letzten Weg. Zumeist zur Erschießung im Fort auf dem Mont Valérien westlich von Paris. Teilweise kann er noch in der letzten Minute Gnadenerweise bewirken, doch gelingt es ihm dies nur in seltenen Fällen. Euphemistisch werden ihm unter dem sarkastischen Decknamen Sportfest Hinrichtungen werden angekündigt. Meist betritt Stock schon mit den Richtern die Zelle und durchwacht mit dem zum Tode verurteilt oftmals die letzte Nacht vor ihrer Hinrichtung. Und das muss man sehen. Er fährt mit ihnen in aller Frühe auf der Ladefläche eines LKWs hinauf, auf den eigenen Särgen sitzend, mussten sie. Er bietet das gemeinsame Gebet an und spendet Sakramente. Mit Juden betet er die Psalmen und andere Stellen aus dem Alten Testament. Er nimmt letzte Grüße oder kleine Erinnerungsstücke für Freunde und Verwandte entgegen. Er wohnt der Erschießung bei. Manche bitten um Blickkontakt für den Augenblick ihres Sterbens. Er sorgt für das Begräbnis und teilt den Angehörigen letzte Grüße oder den Begräbnisort mit. All das verschafft ihm einen sehr großen Respekt bei den Franzosen. Er wird für viele von ihnen zum Archange en enfer, zum Erzengel in der Hölle. Und so haben sie ihn auch genannt. Erzengel in der Hölle. Bis Ende 1941 überwiegen die Einzelerschießungen. Doch die Todesmaschinerie beginnt immer schneller anzulaufen. Bis zum Abzug der Deutschen aus Paris wohnt Franz Stock ca. 2000 Hinrichtungen bei. Das muss man sich, also muss einen auch psychisch aushalten. Wie sehr ihn dieses Grauen belastet, wird aus einem Schreiben an einen Freund deutlich. Ich meine oft, ich könnte nicht mehr. Was ich hier erlebe, ist so furchtbar, dass ich nächtelang schlaflos liege. Schon im Juni 1943 ist er schwer herzkrank und die Ärzte prophezeien ihm einen baldigen Tod, wenn er sich nicht versetzen lassen und von dieser schweren Aufgabe ablassen würde. Doch Franz Stock harrt aus. Er flieht nicht vor dem Grauen, vor diesem Kreuz, sondern ist bereit, es mit den Verurteilten gemeinsam zu tragen. Ja, das ist das Geheimnis letztlich, nicht? Dass man da auch sagen könnte, komm, ich mache nach einer Zeit, es muss jetzt ein anderer machen. Warum? Ja, das ist das Geheimnis, das wir nie ganz ergründen können, wie Gott Kräfte gibt, wo wir vermuten würden, diese Kräfte gehen über das, was man zumuten kann. Ganz von dem Wunsch der Versöhnung des Feindes mit dem Feind beseelt, wird an ihm in dieser Situation eine Liebe erkennbar, die über die Grenzen geht. An ihm wird für die Franzosen deutlich, dass nicht jeder Deutsche ein ihnen feindlich gesonnener Nazi ist. Seine gelebte christliche Nächstenliebe überwindet vielmehr nationalistisches Denken in beiden, in allen Köpfen. Hier könnte man eigentlich schon sehr beeindruckt, also berührt einen Schluss machen. Das Lebenswerk ist aber nicht zu Ende. Und es kommt noch eine Riesenaufgabe, die er bewältigt und die für die Zukunft unseres Landes und unserer Kirche von einer Riesenbedeutung gewesen ist, weil ganz, ganz viele Priester dadurch geprägt worden sind. Ich will kurz einschieben zwischendurch, als ich mich mit dem Franz Stock beschäftigte, näher, was ich sagte, war ich 44 Jahre alt. Das war 2004. Von Frisch Weihbischof in Paderborn. Und bei der Beschäftigung habe ich entdeckt, dass Franz Stock mit 44 Jahren völlig aufgezehrt an dem seinen Dingen gestorben ist, in dem Alter. Und das hat mich sehr berührt damals, weil ich gedacht habe, was für ein Lebenswerk schon in 44 Jahren. Da kommt jetzt der zweite wichtige Teil. Denn mit dem Ende des Krieges war es noch ja nicht zu Ende. Als die deutschen Besatzer im August 1944 aus Paris abziehen, bleibt Stock, um nunmehr deutsche Kriegsgefangene seelsorgerlich beizustehen. Also man sieht, wie das Leben immer wieder in diesem, es ist unglaublich, eigentlich in diesem Wechsel steht. Er hat eigentlich immer nur den Menschen gesehen, nicht? Unabhängig von dem. Das ist etwas Großes. Dank seiner aufopferungsvollen Arbeit in den Gefängnissen ist sein Name auf der Schutzliste der Resistance, der Widerstandsbewegung, verzeichnet. Die große Wertschätzung, die man ihm entgegenbringt, wird an folgendem Beispiel deutlich. Ein Hauptmann der inneren französischen Streitkräfte dringt mit seiner Mannschaft in ein Lazarett mit deutschen verwundeten Soldaten ein. Also jetzt nach dem Krieg, nicht? Jetzt kommen die Franzosen zurück. Er fordert die Herausgabe einer Anzahl von Geiseln, die zur Vergeltung der Grausamkeiten von SS und Gestapo erschossen werden sollen. Schnell wird der die Kranken betreuende Priester geholt. Als sich beide gegenüberstehen, Hauptmann und Priester, bleibt der Erste einen Augenblick sprachlos stehen, um dann zu stottern: Oh, Monsieur l'Abbé. Und auch der Priester Franz Stock erkennt in dem Hauptmann einen von ihm betreuten Häftling und erwidert: Als Sie damals in dem Gefängnis in Fresnes waren, habe ich Ihnen geholfen. Jetzt ist es an Ihnen, mir zu helfen. Der Hauptmann lässt von seinen Ansinnen ab und unterstellt das ganze Lazarett dem Schutz der Resistance. Nach der Befreiung der Stadt wird Stock als amerikanischer Gefangener nach Cherbourg, einem riesigen Gefangenenlager an der Kanalküste, geflogen. Selber Gefangener hilft er seinen Kameraden, lässt er seine Beziehungen außerhalb des Lagers spielen und kann so wieder etwas Erleichterung schaffen. Er ist bestrebt, diesen heimatlosen und entwurzelten Gefangenen im Glauben wieder ein Stück Heimat zu geben. In dieser Zeit reift bei der französischen Kriegsgefangenenhilfe in Paris, namentlich zu nennen sind Abbé Lemeur und Abbé Rodin, der Gedanke, deutsche kriegsgefangene Theologiestudenten, deren Anzahl nicht gering ist, zu sammeln und ihnen die Weiterführung ihrer Ausbildung zum Priester während der Gefangenschaft zu ermöglichen. Hatte auch was mit dem, na, für das neue Deutschland zu tun, dass man dort also, sagt er also, Priester, also auch die eine Versöhnungsarbeit machen können. Als Regens kommt ihnen Franz Stock in den Sinn. Dieser Vorschlag wird auch auf politischer Ebene selbst von den Kommunisten nicht abgelehnt. Da sieht man, was er auch für einen Respekt gehabt hat. Mitte April 1945 nimmt er im Bewusstsein der Schwierigkeit und Härte dieser neuen Aufgabe die Leitung des Priesterseminars, das in Orléans in einer alten Polizeikaserne untergebracht ist, auf sich. Das Seminar ist eingebettet in ein normales Kriegsgefangenenlager mit seinen eigenen, oftmals unwürdigen Gesetzesmäßigkeiten, sodass die Zustände im Seminar geradezu katastrophal sind. Die Versorgungslage ist schlecht, die Gefangenen sind oftmals Schikanen ausgesetzt und die Räumlichkeiten sind viel zu klein. Stock setzt auch hier all seine Kräfte ein und ist sich selbst nicht zu schade, für seine Seminaristen in der Stadt betteln zu gehen. Er versucht, alte Kontakte wieder zu beleben, um so wenigstens Lebensmittel zu erhalten. Mit Hilfe der französischen Kriegsgefangenenhilfe gelingt es dann nach einiger Zeit, Klöster und Seminare zu gewinnen, die Pakete mit dem Notwendigsten schicken. An einen regulären Studienbetrieb ist jedoch aufgrund der teilweise schikanösen Behandlung und der trotz aller Hilfe schlechten Versorgungslage so gut wie nicht zu denken. Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse verlegt man Mitte August 1945 das Seminar nach Le Coudray. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Chartres. Auch dort besteht ein riesiges Gefangenenlager, doch ein Block am Rande davon dient jetzt als Priesterseminar. Dort festigen sich die Strukturen des Seminars unter den Theologiestudenten, soweit wohlgesonnenen französischen Kommandanten Goru, wird ein relativ geregeltes Seminarleben möglich. Also der Kommandant war der Sache aufgeschlossen gegenüber. Mit vielfältiger Unterstützung gelingt es auch, die Versorgungslage zu verbessern und einen geordneten Vorlesungsbetrieb aufzubauen. In Kooperation mit der Universität Freiburg kann man Examina ablegen oder zunächst einmal die Abiturprüfung machen, da viele mit einem Notabitur an die Front gestellt wurden. Franz Stock selbst doziert Liturgie, Kirchengeschichte und gibt französische Sprachkurse. Die Zahl der Theologen wächst. Man kann es sich nicht vorstellen, aber im Laufe von 2 Jahren können insgesamt fast 1000 junge Menschen aus deutschen und österreichischen Diözesen sowie aus Orden in diesem Priesterseminar hinter Stacheldraht, dem sogenannten Stacheldrahtseminar, Seminaire de Fils Barbelais, ihren Weg zum Priestertum beginnen oder fortsetzen. Das sind die gesamten Jahrgänge. Man sieht noch, wie viele Theologiestudenten damals natürlich noch da war. Und also es ist gewaltig, wie viele davon beeinflusst worden sind. Können in ihren Diözesen fragen. Die letzten, muss man jetzt sagen, sind so langsam, gehen die sterben. Jetzt gerade am Samstag habe ich in Speyer ein Pfarrer, der auch im Seminaire de Fils Barbelais war, verstorben im hohen Alter. Es sind nur noch wenige Lebende aus diesen Seminaren da, aber es waren unzählige, die direkt nach dem Krieg Seelsorge in dem zertrümmerten Deutschland machen konnten. Und das muss man mal überlegen, auch hier die Weitsicht, die da gewaltet hat, auch von der französischen Seite, die an dieser Stelle da ja auch mitgewirkt hat. Aber eben auch, dass Franz Stock diese Aufgabe jetzt noch, nachdem er diese ganze andere Aufgabe ja gar keine Zeit gehabt hat, sie auch mal innerlich überhaupt zu verarbeiten, übernommen hat. Der Ton, mit dem die Franzosen mit den Seminaristen umgehen, ist jetzt hier in Chartres ein ganz anderer als im Lager zuvor. Manche sprechen sogar davon, dass sie aus der Hölle des bisherigen Gefangenenlagers in den Himmel gekommen seien. So fällt auch auf, dass der Teil des Kriegsgefangenenlagers, in dem die Seminaristen untergebracht sind, zwar von Stacheldraht und Wachtürmen umgeben ist, aber diese nicht besetzt sind. Und noch mehr. Es gibt Feste. Diakone und Priester werden geweiht. Alles im Stacheldraht, hinter Stacheldraht. Und die Seminaristen dürfen in kleinen Gruppen in Zivilkleidung in die Stadt gehen, um die Kathedrale zu besichtigen. Quasi Urlaub auf Ehrenwort und das in Kriegsgefangenschaft. All dies gründet sich, obgleich er selbst kaum hervortritt, in der Person von Franz Stock und in dem Vertrauen, das er bei den Franzosen genossen hat. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Er ist der eigentliche Bürger und Garant für dieses Entgegenkommen. Seine aufopferungsvolle Zeit in den Gefängnissen von Paris hat ihm viel Ansehen bei den Franzosen eingebracht. Franz Stock erzählt im Seminar jedoch nichts von dem, was er während des Krieges in Paris getan und erlebt hat. Die Seminaristen wundern sich, dass auch hochgestellte französische Persönlichkeiten ihn besuchen und mit Hochachtung begegnen. Der schon eben erwähnte Edmond Michelet, ein früherer Häftling und nun französischer Verteidigungsminister, kommt extra ins Lager, um Franz Stock zu besuchen. Monseigneur l'Abbé, Sie haben mich in Fränen besucht und getröstet. Heute komme ich, um Ihnen meinen Gegenbesuch zu machen. Stock strahlt auf seine Seminaristen eine natürliche Autorität aus und sie bewundern ihn sehr. In Erinnerungen schildern sie ihn als einen ruhigen, authentischen Mann, der ihnen herzlich zugetan war und dem sie sich anvertrauen konnten. Sie spüren jedoch auch das Leid, das er erfahren und gesehen hat, ohne genaueres darüber zu wissen. Im Juni 1947 werden die Insassen des Gefangenenlagers entlassen und somit auch das Seminar geschlossen. Franz Stock verzichtet auf die Entlassung und beginnt nun, die Seelsorge derjenigen Deutschen zu organisieren, die als freie Arbeiter in Frankreich bleiben, da sie unter anderem aufgrund der Besetzung ihrer Heimatgebiete durch die Rote Armee nicht nach Hause kommen können. Doch die Kräfte von Franz Stock sind durch die verzehrende Arbeit in den Gefängnissen und im Lagerseminar verbraucht. Am 24. Februar 1948 stirbt er im Alter von 44 Jahren in einem Pariser Krankenhaus an seinem Herzleiden. Als Kriegsgefangener, der er nach wie vor ist, wird ihm nur ein Begräbnis als Gefangener gestattet. Der Zeitpunkt des Begräbnisses darf nicht öffentlich bekannt gegeben werden und seine Eltern dürfen nicht einreisen. Franz Stock erhält ein einfaches Armenbegräbnis auf dem Friedhof Thiers südlich von Paris. Doch trotz des Gefangenenstatus erscheinen bei dem vorausgegangenen Requiem zum Teil hochrangige französische Persönlichkeiten und hochrangige Kirchenvertreter wie der Nuntius Roncalli, der spätere Papst Johannes der 23. Er war ja Nuntius in Paris zu der Zeit, der ebenfalls das Seminar hinter Stacheldraht besucht hatte. Dieser übernimmt persönlich die Aussegnung und erfindet die Worte: Franz Stock, das ist nicht nur ein Name, sondern ein Programm. Dieser Satz ist ja dann immer wieder zitiert worden. Und das ist es, nicht nur ein Name, ein Programm für Aussöhnung. Das zunächst schmucklose Grab gerät in Vergessenheit. Es erhält einen Gedenkstein mit der Inschrift Les familles des prisonniers et les fusillés français reconnaissantes. Die Familien der französischen Gefangenen und die Erschossenen in Dankbarkeit. 3 Jahre nach seinem Tod wird er feierlich umgebettet. Gefangene von einst und Hinterbliebene der Opfer haben Geld gesammelt, um ihn würdig zu bestatten. Als Anfang der 1960er Jahre in einem Neubaugebiet von Chartres eine neue Kirche erbaut wird, stiften die ehemaligen Seminaristen einen Altar und den Tabernakel. Ihre Namen werden mit einer Urkunde in den Altar eingelassen. Der dortige Ortspfarrer kommt zu der Überzeugung, dass der damalige Regens Franz Stock zu seinen Seminaristen gehört und so regt er an, dass dessen Leichnam in die Kirche überführt wird und dies erfolgt 1963. Anlässlich der Überführung wird berichtet, dass eine Frau die ganze Nacht am Sarg von Franz Stock gesessen und gewacht hat. Sie begründet dies damit, dass Stock bei ihrem Mann in der Nacht vor dessen Hinrichtung gewacht und diesem beigestanden habe. Weit über kirchliche Kreise hinaus wurde und wird das Andenken von Franz Stock in Ehren gehalten. Bundeskanzler Adenauer besucht schon 1951 dessen Grab. Besonders bezeichnet ist die Benennung des Vorplatzes am französischen Nationaldenkmal für die Opfer des Widerstandes auf dem Mont Valérien im Jahr 1990. Dann hat man ihn damals, 1990, nach dem deutschen AB Franz Stock benannt. Die vielfältigen Ehrungen und Erinnerungen verweisen immer wieder auf ihn als einen Wegbereiter deutsch-französischer Aussöhnung. Am 14. November 2009 eröffnet der Erzbischof von Paderborn, Hans-Josef Becker, den Informationsprozess über das Leben, die Tugenden und den Ruf der Heiligkeit des Dienergottes für eine mögliche Seligsprechung.